zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute sprechen wir über Folge 12 von Temptation Island.
Let's go!
Franzi?
Dina?
Wir haben schon Mitte Juni.
Wir haben Anfang Juli, mein Schatz.
Oh mein Gott, wir haben Anfang Juli? Was stimmt nicht mit mir? Franzi, wir haben Anfang Juli und ich habe dir noch nicht Happy Pride gewünscht.
Da wird es aber Zeit, ne?
Franzi, Happy Pride. Können wir sagen, das gilt noch, weil ja CSD in Köln ist ja erst im Juli, ne? Was ist da eigentlich los?
Ja, keine Ahnung. Die scheiße EM ist los und deshalb wurde einfach Pride verschoben. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll.
Ich finde, das trifft sich ganz gut, denn ich möchte unbedingt mitkommen. Und im Juli kann ich. Ich habe schon in meinem Kalender.
Läufst du mit mir mit? Ich laufe mit.
Na klar.
Ich besorge dir ein T-Shirt. Wir laufen für Frauenleben, Freiheit. Die erste feministische Revolution dieser Welt, meine Freunde, die derzeit im Iran stattfindet. Bildet euch weiter, teilt Beiträge über alles, was da passiert. Ganz wichtig, ganz wichtig. Feministische Revolution.
Und dann sehen wir uns auf dem CSD in Köln. Aber Franzi, wie geht's dir?
Dina, ich bin so abgefuckt. Ich bin heute richtig wütend. Ich weiß nicht, ob's... Also ich glaube, es ist auch mein Zyklus, aber es ist auch diese Temptation-Sache. Und ich habe richtig Angst, unprofessionell heute zu werden in diesem Podcast. Und dann habe ich mir aber gedacht eben, ganz ehrlich, ich tue jetzt einfach auch mal so, als ob Wut keine Emotion ist. Männer begründen ganze Kriege darauf, mobilisieren ganze Nationen auf der Annahme, dass Wut keine Emotion ist. Dann kann ich das heute auch hier so machen.
Wir werden es machen und ich werde dich einfach ein bisschen im Zaum halten. Ich bin nämlich total zen.
Ich will auch wieder zen werden.
Ich glaube, das Ziel ist, dass du nach dieser Folge wieder zen wirst, wenn du die ganzen negativen Emotionen und Wut einfach hier rausgelassen hast. Stellvertretend für uns alle, denn ich glaube, so geht's vielen. Aber bevor wir beginnen, habe ich zwei Sachen, zwei Anmerkungen, die ich ganz wichtig fand, die wir ganz kurz besprechen müssen. Und erstmal, Nummer eins hat nämlich die Nate vom Generation Trash Podcast, hat uns einen Kommentar geschrieben bei Spotify. Und das war ja so eine schlaue Beobachtung, die wollte ich eben mit dir teilen. Es ging nämlich um die Guilty Pleasures Folge, die wir gemacht haben, wo wir darüber geredet haben, dass immer das, was mit Frauen assoziiert ist, ein Guilty Pleasure ist und das, was mit Männern assoziiert ist, ist cool. Und die hat nochmal angemerkt, dass Influencerinnen ja immer gehatet werden. Es gibt ja auch dieses Wort Infolancer.
Oh, das kenne ich gar nicht. Wie krass ist das?
Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Es sind meistens irgendwelche alten Männer, denen sagen, oh ja, diese Infolancer, das steht in irgendwelchen Kommentarspalten. Aber auf jeden Fall, die Infolancer, die werden dauernd gehatet, aber Gamer zufälligerweise nicht. Und Nate hat auch nochmal geschrieben, 12 Stunden Twitch-Streams sind toll, aber sobald ein Lippenstift am Start ist, ist es schlimm. Und da hat sie so recht mit, ne? Denn das ist ja eigentlich das stereotypisch männliche Äquivalent zu einer Influencerin, irgendein Gamer, der 12 Stunden lang vor irgendeinem Computer sitzt und irgendein Computerspiel spielt. Hast du schon mal mitgekriegt, dass die so gehatet werden wie Influencerinnen?
Niemals. Und auch nicht, dass denen gesagt wird, dass das keine Arbeit ist oder sowas. Selbst wenn die das zu ihrem Beruf machen und die ganze Zeit bei, wie heißt das, Twint, da so rumsitzen.
Ich glaube, du meinst Twitch.
Dina, ich meine Twitch. Selbst wenn die dann bei Twitch die ganze Zeit rumsitzen und sich einfach nur dabei filmen, wie die zocken, ist das dann ein ehrenswerter Beruf. Aber Influencerin, ganz ehrlich, diese Content-Erstellung, das ist viel Arbeit. Die ganzen Collabs, einen Überblick zu behalten, zu managen, es ist ein Fulltime-Job. Aber Gaming ist eh so ein ganz komisch gegendertes Ding. Da hat mir mal so ein Professor aus London die Augen geöffnet, weil der mir vor Augen geführt hat, dass man ja Gaming eh so mit Männlichkeit assoziiert. Man stellt sich immer so Typen in Hoodies vor, die gamen. Aber Gaming ist ja so viel mehr. Was ist mit Sims? Was ist mit Candy Crush? Was ist mit Brettspielen? Wenn man das alles mit einbezieht, dann spielen doch Frauen genauso gerne wie Männer.
Aber das sind natürlich keine ernsthaften Spiele. Das kannst du auch gar nicht mit vergleichen.
Sims doch nicht.
Nein, da geht's um nichts, aber bei irgendwelchem ich weiß gar nicht, was die Menschen spielen. Ich habe wirklich keine Ahnung. World of Warcraft, ist das noch ein Ding?
Ja, aber auf jeden Fall so viel ehrenswerter als Sims oder so.
Auf jeden Fall. Was ich ja auch spannend finde, ich glaube, viele von diesen Gamern, die leben ja auch von Spenden, ne? Die sitzen ja dann in ihren 12 Stunden Twitch-Streams und dann kriegen die ganze Zeit so Geschenke zugespielt in diesen Dingern, dass die Leute irgendwie halt spenden, weil die sagen, danke für deine tolle Arbeit. Möchte ich mal sehen, dass irgendjemand für eine Influencerin spendet.
Diese Welt.
Also danke an Nate für den Kommentar. Richtig guter Punkt. Auch nochmal perfektes Beispiel, was so gut da reinpasst. Zweiter Punkt. In unseren Kommentaren zu dem gleichen Post, wo wir haben ja einen Post auch gemacht zu den Guilty Pleasures, wo wir unsere Folge nochmal zusammengefasst haben. Und da hat jemand drunter geschrieben, dass sie uns eigentlich zustimmt. Aber ich fasse das jetzt mal aus der Erinnerung zusammen. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen akkurat hin. Auf jeden Fall, ich glaube, im zusammengefasst ging es darum, dass ihr das sauer aufstößt, dass wir die Geschlechterstereotype immer wieder reproduzieren und dass sie auch oft beim Hören unserer Folge denkt, aber so sind Männer und Frauen doch überhaupt nicht. Und das fand ich einen ganz spannenden Punkt, denn er hat mir nochmal gezeigt, dass wir das vielleicht nicht gut genug erklären. Oder ich glaube, wir haben das, als wir das erste Mal über Geschlechterstereotype mit dem Sommerhaus der Stars gesprochen haben, habe ich das, glaube ich, schon gemacht oder ich hoffe, dass ich das gut genug gemacht habe. Aber ich glaube, das zeigt nochmal ganz klar, dass wir eigentlich das jedes Mal, wenn wir über Geschlechterstereotype sprechen, dass wir es eigentlich dazu sagen sollten. Nämlich, dass Stereotype, das sind ja übersimplifizierte Annahmen über eine ganze Gruppe von Menschen. Und Geschlechterstereotype im Spezifischen sind übersimplifizierte Annahmen über die ganze Gruppe von einem Geschlecht. Und es gibt auch ganz viele Studien dazu, dass die tatsächlich nicht akkurat sind. Also Geschlechterstereotype beschreiben nur, wie wir denken, dass Männer und Frauen sind und sein sollten, aber die sind nicht die Realität und die sind von der Realität tatsächlich auch relativ weit weg. Tatsächlich gibt es ja innerhalb der Gruppe der Frauen viel größere Unterschiede, also Frauen unter sich unterscheiden sich viel mehr als Männer und Frauen zwischeneinander. Also Frauen und Männer sind keine homogenen Gruppe und die ganzen Geschlechter, die es dazwischen auch noch gibt oder ganz viele Konzepte, die es dazwischen gibt, sind keine homogene Gruppe.
Haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, ne, über die Gender Similarity Hypothesis.
Ganz genau. Und ich fand es auch einen ganz spannenden Punkt, da habe ich auch schon öfter mal drüber nachgedacht oder den Kritikpunkt habe ich schon öfter gehört, ob das dann überhaupt Sinn macht, die Geschlechterstereotype immer wieder zu benennen, weil man die dadurch ja vielleicht reproduziert. Also, dass man dadurch, dass man immer wieder sagt, Geschlechterstereotype oder weibliche Geschlechterstereotype sind, Frauen sind warm, fürsorglich und kümmern sich um andere, dass man das dadurch in den Köpfen immer weiter verankert. Das kann natürlich einerseits, kann das natürlich sein. Andererseits habe ich das Gefühl, dass es schon ganz wichtig ist, diese Geschlechterstereotype immer wieder zu benennen. Denn was die Forschung uns ja ganz klar zeigt, ist, dass diese Geschlechterstereotype ganz stark beeinflussen, wie wir uns selbst und andere Menschen wahrnehmen. Und dass, obwohl wir in der modernen Welt leben, wir trotzdem diese ganz traditionellen Geschlechterstereotype immer noch verinnerlicht haben und die immer noch ganz fest in unseren Köpfen verankert sind. Und ich finde es schon deshalb ganz wichtig, das zu verstehen und das zu benennen, um dann hoffentlich im nächsten Schritt auch was daran zu verändern. Also ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt nicht unbedingt was ändert, wenn wir einfach nicht mehr drüber sprechen.
Ja, also ich muss sagen, dass ich der Zuhörerin schon auch zustimme, denn deskriptive Stereotype, also wenn wir immer wieder hören, dass etwas so ist, haben den stärksten Einfluss auf Verhalten. Also wenn wir immer wieder hören, Frauen sind so, Männer sind so. Aber was ich mir denke, ist, dass wenn wir das hier nicht immer wieder aufgreifen würden, dann würde Trash-TV und damit die ganzen Formate wie Prominent getrennt, wie Temptation, würde das die ganze Zeit reproduzieren, eben ohne, dass da jemand sitzt und sagt, nein, das sind Stereotype und die sind nicht adäquat und die können niemals Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit gerecht werden und die führen ehrlich gesagt auch zu Gewalt, zu Ungerechtigkeit, zu Ungleichbehandlung und dagegen kämpfen wir an. Und ich würde mir wünschen, dass wir das nicht mehr machen müssen und dass wir einfach das Thema beiseite schieben könnten. Aber ich glaube, solange es im Trash-TV so normal ist, dass Geschlechterstereotype reproduziert und dadurch normalisiert werden, müssen wir das sogar aufgreifen. Das ist so ein bisschen mein Standpunkt.
Aber ich denke, was wichtig ist, was wir auch in der Zukunft mehr machen werden, ist, wenn wir über Geschlechterstereotype sprechen, nochmal ganz klar dazu zu sagen, dass sie nicht die Realität abbilden und dass sie nicht akkurat sind, sondern einfach nur übersimplifizierte Bilder darüber sind, wie Männer und Frauen sind.
Ja, die natürlich aber auch zu dem Druck führen, sich so zu verhalten. Also ich finde, das müssen wir auch, das können wir auch nicht negieren. Also es ist schon so, dass sich Frauen kommunaler, also wärmer, hilfsbereiter und all diese Dinge verhalten als Männer. Das ist so. Das heißt aber nicht, dass das deren richtige Rolle ist und dass Frauen so sein müssen, weil sie naturbedingt einfach Mutter Maria sind, sondern das bedeutet vor allen Dingen, dass die einen patriarchalen Druck erfahren, der dazu führt, dass sie sich diesen Stereotypen beugen, um in eine Gesellschaft zu passen, die nun mal so aufgebaut ist. Das heißt, selbst wenn oder in den Fällen, wo diese Stereotype adäquat sind, im Sinne von wirklich dazu führen, dass Männer und Frauen sich eben eher so verhalten, auch da lohnt es sich meiner Meinung nach hinzugucken und zu sagen, ja, naturgegeben ist es aber nicht, sondern da entsteht halt ein sozialer Druck.
Und Spoiler, die Geschlechterstereotype, die werden, glaube ich, hier noch ganz, ganz oft vorkommen. Aber vielen Dank an die Zuhörerin, die das geschrieben hat, denn ich glaube, dass es eine ganz, ganz wichtige Rückmeldung war, dass wir das nicht oft genug dazu gesagt haben, dass Geschlechterstereotype nicht akkurat sind. Franzi, damit kommen wir zu Abgefragt, der Kategorie, in der wir die ZuhörerInnenfrage von der letzten Woche uns nochmal angucken und gucken, wie gut du unsere Kohorte einschätzen kannst. Und zwar haben wir letzte Woche ja auch übers Abhypen von Freundschaften gesprochen oder innerhalb von Freundschaften gesprochen. Und wir haben euch gefragt, wie ihr tatsächlich mit euren FreundInnen umgeht. Ob ihr eher seid Team Abhypen oder Team Stille Liebe. Und Franzi, was glaubst du? Wie sieht's da aus? Wir hatten die folgenden Kategorien. Maximales Abhypen, eher Abhypen, kommt drauf an, eher zurückhaltender oder zurückhaltend. Wie ist die Kohorte in ihren Freundschaften?
Ich glaube 25% für jede Kategorie.
Tatsächlich nicht. Tatsächlich sind die Antworten fast eine Normalverteilung. Wenn ihr nicht wisst, was eine Normalverteilung ist, solltet ihr unseren Instagram-Account in den nächsten Tagen ganz gut im Auge behalten. Da werden wir das nämlich ganz anschaulich anhand von Kampf der Reality Stars Daten erklären. Jetzt schon mal als kleinen Spoiler. Eine Normalverteilung ist, wenn sich viele Leute in der Mitte verteilen und die Extreme eher weniger Menschen sind. Und genau so sieht's hier auch aus. Also ist nicht ganz normal verteilt, aber passt ein bisschen in die Kurve. 20% haben gesagt, maximales Abhypen. Größte Kategorie war 31% mit eher Abhypen. Kommt drauf an, 24%. Eher zurückhaltender, 16%. Und zurückhaltend, 7%. Also ja, Normalverteilung mit einer leichten Skewness nach links. Also es geht eher in die Abhypen-Richtung hier bei der Kohorte. Was nicht heißt, dass Abhypen die einzig wahre Form der Freundschaft ist. Die stille Liebe, würde ich sagen, ist ja genauso toll. Damit starten wir in die Folge. Es ist Folge 12 von Temptation Island. Es ist schon ein bisschen her, dass die ausgestrahlt wurde. Falls ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt, was da eigentlich tatsächlich passiert ist, kommt hier Franzi mit der Main-Plot-Summary. Franzi, ich gebe dir ein Go.
Okay, was passiert? Lauras Mama beruhigt Laura damit, dass Männer nun mal einfach primitiv sind, während Phil seine Unemotionalität einfach ein bisschen rausboxt. Und Laura denkt, dass sie mit ihren Komplexen die Beziehung echt belastet. Laura und Phil verlassen Temptation Island als Paar. Die Vivian fliegt bei ihrem letzten Date hoch hinaus und behauptet, dass Simone niemals verzeihen würde, wenn der wirklich fremdgegangen wäre, während Sandra und Mo sich völlig ungeniert die ganze Zeit sagen, was sie einander bedeuten. Beim Lagerfeuer sagt Mo dann aber, dass er auf der Couch einfach ständig eingeschlafen ist. Sein Betrug fliegt auf und trotzdem verlassen die beiden Temptation Island als Paar. That's it.
Franzi, ich liebe doch wieder alles daran. Vielen Dank für die super Zusammenfassung. Ich will als erstes über Laura und ihre Mama reden. Denn Laura und Phil, die haben ja diese Dream Dates. Nennt man das hier auch Dream Dates? Ich komme schon ganz mit den Formaten durcheinander. Ich glaube Dream Dates. Es sind bestimmt Dream Dates.
Aber ist schon ziemlich dreamy.
Es ist dreamy. Ich glaube, es nennen die hier Temptation Dates. Also, die sind bei den Temptation Dates. Und anstatt, dass sie mit einem Verführer oder einer Verführerin dahin gehen, trifft Laura sich mit ihrer Mama und Phil mit einem Coach. Lass uns mit Laura und ihrer Mutter starten. Die gucken jetzt zusammen sich ein paar Bilder an, wie der Phil über seine Eichel redet. Und ich finde es ein bisschen Unangenehm.
Ein bisschen ist gut, Dina.
Ich will unbedingt wissen, was du dazu denkst.
Vielleicht ist es nicht ganz fair, aber für mich war das fast das Schlimmste, was in dieser Staffel passiert ist. Ich bin mir sicher, dass das nicht ganz fair ist, weil wahrscheinlich verdient Lauras Mama das nicht, dass ich so streng mit ihr ins Gericht gehe. Aber ich fand das richtig schlimm. Denn Lauras Mama sagt, dass der Phil eigentlich so ein ganz Armer ist und dann wahrscheinlich gar nicht darüber nachgedacht hat und alles um sich herum vergessen hat. Als er der ganzen Welt von den Sexpraktiken zwischen Laura und Phil erzählt hat, von dem Penisring erzählt hat, wo die Sex haben, generell das Thema sehr gerne auf seine Eiche gelenkt hat und all diese Dinge. Und dann sitzt die Mama von der Laura da und sagt, oh, ich denke, der hat da gar nicht drüber nachgedacht. Phil will be Phil.
Boys will be boys.
Was ich mich dabei halt die ganze Zeit gefragt habe, ist, warum stärkt denn Lauras Mama die Laura nicht? Warum denkt sie, dass es wichtiger ist, die Beziehung zwischen Phil und Laura zu stärken, als die Laura in ihrer Wahrnehmung und gaslightet dadurch Lauras eigene Wahrnehmung darauf, dass es nicht okay ist und dass ihre eigenen Grenzen überschritten wurden? Und deswegen, Dina, sind wir an dem Punkt in diesem Podcast angekommen, an dem wir über Mütter im Patriarchat reden müssen. Und ich weiß, das ist unfair, weil Mütter haben eine super undankbare Rolle in diesem Patriarchat. Ihnen wird abverlangt, die ganze unbezahlte Care-Arbeit zu machen, dabei auf die eigenen Bedürfnisse komplett zu verzichten. Und das ist nicht schön, beziehungsweise wird von vielen einfach nicht gewertschätzt, beziehungsweise bekommt auch einfach nicht die Wertschätzung, die es verdient hat. Einfach weil es unbezahlt ist, tut man so, als ob es keine Arbeit ist und alles, ne? Aber, ich meine, wir kennen ja Lauras Mama nicht. Ich finde aber schon irgendwie crazy, dass die sich selber und auch Laura so zu 100% und total unreflektiert als in Relation stehen zu einem Mann definiert. Also als ich bin die Partnerin von, anstatt ich bin eine eigenständige Person. Und das alleine scheint den Wert zu definieren. Zumindest gibt das mir hier den Vibe. Und soweit so nachvollziehbar, wenn man in diesem System groß geworden ist, so traurig und doch so, weiß ich nicht, schade einfach, dass wahrscheinlich auch Lauras Mama nie ihre wilden, ihre freien, ihre unabhängigen Anteile so ganz ausleben kann. Denn ich glaube, wenn sie das könnte, würde sie Laura hier nicht raten, ihre eigene Intuition zu untergraben und einfach zu sagen, ja, Boys will be Boys. Ganz unabhängig davon, ob jetzt Lauras Mama in der Beziehung ist oder nicht, scheint sie sich als mit ihrem Selbstkonzept als Frau ebenso zu definieren, dass einen Mann zu haben sehr wichtig ist und dafür auch die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Grenzen zurückzustecken ganz normal ist. Und mich erinnert das an das psychoanalytische Konzept der Mutterwunde. Dina, hast du das schon mal gehört?
Habe ich noch nie gehört.
Ich erkläre das kurz. Bei dem Konzept geht es darum, dass ungelöste emotionale Verletzungen und Vernachlässigungen unbewusst von Müttern auf ihre Kinder weitergegeben wird. Und dass das so eine Art Kreislauf von Schmerz und Traumata ist, der ohne bewusste Intervention und ohne bewusstes Hingucken dazu führt, dass diese Wunde fortbesteht und über Generationen weitergegeben wird. Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt. Deswegen, am Beispiel Temptation funktioniert das so. Lauras Mama musste sich in dieser patriarchalen Gesellschaft beugen, Teile von sich abschneiden. Also das, was ich gesagt habe, die wilden Teile, die unabhängigen Teile, die Teile, die sagen, scheiß Männer, die jedes Gespräch auf ihre Eiche lenken, während du da sitzt und einfach nur lieb und brav dir überhaupt nichts zu Schulden kommen lässt. Diese ganzen Anteile musste quasi Lauras Mutter unterdrücken, die wütenden Anteile. Und dieser unbewusste Schmerz darüber führt dazu, dass sie genau das an die Laura weitergibt und ihr genau dasselbe beibringt und sagt, auch du, Laura, musst das tun. Einfach weil sie eigentlich vor der Entscheidung steht, beuge ich mich gesellschaftlichen Normen oder akzeptiere ich mein Kind so, wie es ist, in ihrer Ganzheitlichkeit, auch in ihrer Wut, in allem, was eigentlich für sie gesund ist, um ein ganzheitliches, menschliches Wesen zu sein. Und Dina, ich sehe das hier zwischen Laura und ihrer Mama, denn ich finde schon, dass ihre Mama Lauras Perspektive ein bisschen gaslightet, weil Laura war vorher in ihrer Wut und fand das nicht okay, was der Phil gemacht hat. Und jetzt sagt sie eben, ja, Männer sind nun mal so. Also beziehungsweise der Phil ist nun mal so. Und wir wissen einfach, nein, es ist nicht naturgegeben, dass Männer so sind und so sein müssen und alles für immer so sein muss. Weil Frauen haben mindestens eine gleich hohe sexuelle Libido wie Männer. Und die schaffen das auch, die in ihrer Hose zu behalten und nicht ständig von ihrer Klitoris zu sprechen.
Franzi, ich finde das so wichtig und so spannend, dass dir das nochmal so aufgefallen ist. Denn ich glaube, dass das ja so alltäglich ist, dass mir das gar nicht so rausgestochen ist mit der Laura und der Mutter. Und dass ich mir zwar schon aufgeschrieben habe, Männer sind nicht primitiver, die werden nur nicht accountable gehalten, aber dass mich das tatsächlich gar nicht so mitgenommen hat, weil das ja tatsächlich so normalisiert ist, dass nicht alle, aber einige Frauen an ihre Töchter diese sehr traditionellen, altmodischen Rollen und Rollenvorstellungen weitergeben. Fängt ja schon meistens damit an, dass kleinen Mädchen ganz früh schon beigebracht wird, wie sie ihr Zimmer sauber machen müssen, wie sie die Wäsche falten, was sie machen sollen, und führt dann bis zu solchen Sachen wie: so sind Männer nun mal, die können nicht anders, Frauen müssen da drüber stehen, Frauen sind weiter als Männer, die können mehr sehen als Männer, er räumt vielleicht nur nicht auf, weil er nicht den Blick dafür hat, sowas können einfach nur Frauen. Das sind alles Sachen, die ich auch schon von anderen Frauen gehört habe. Und ich bin froh, dass du das nochmal klar benennst, denn das ist ein ganz großer Teil des Problems. Und ich glaube, das passt auch nochmal ganz gut zu einem Punkt, den ich mir auch noch einmal aufgeschrieben habe. Denn was mir tatsächlich aufgefallen ist an Laura und der Mutter, ist ja, dass sie sehr nah sind. Also die wirken sehr, sehr nah miteinander. Und ich bin da irgendwie zwiegespalten. Denn einerseits finde ich es natürlich toll, wenn Menschen so eine enge Beziehung zu ihren Eltern haben. Ich glaube, da kann ganz viel Gutes drin sein. Und so ein gutes soziales Support-Netzwerk ist ja unglaublich wichtig und kann einem im Leben unfassbar viel geben. Andererseits sehe ich da aber schon zwei potenzielle Probleme. Und das erste ist, dass ich mich schon frage, ob die Laura genug abgegrenzt ist. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie sich vielleicht ein bisschen besser abgrenzen kann. Denn diese Abgrenzung zwischen: das ist meine Mutter, das sind ihre Werte und ich bin eigenständiger Mensch mit vielleicht anderen Werten, würde vielleicht ja schon dazu beitragen, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen von diesen veralteten Vorstellungen von ihrer Mutter abgrenzen kann und vielleicht in dem Moment auch hätte sagen können: nein, Männer sind nicht primitiver, nein, Männer sind nicht so, Männer werden hier accountable gehalten.
Das ist voll der wichtige Punkt, weil es ist natürlich nicht so, dass einfach, auch wenn wir jetzt an dieses Konzept der Mutterwunde denken, das immer automatisch so weitergegeben wird, sondern in dem Moment, wo sich eine Person dazu entscheidet, eigene innere Arbeit zu machen, sich hineinzufühlen, was denke ich denn, was richtig ist und muss ich alles, was ich so gelernt habe, so annehmen oder nicht, in dem Moment ist ja auch das möglich, dass man von sowas heilt im weitesten Sinne und sich eben, wie du sagst, abgrenzt von allem, was man dann eben nicht mehr als richtig befindet.
Und wir wissen natürlich nicht, ob nicht vielleicht im alltäglichen Leben die Laura viel klarer abgegrenzt ist. Das ist ja natürlich auch eine Extremsituation. Die konnte die ganze Situation mit niemandem besprechen. Da kam jetzt gerade ihre Mutter. Vielleicht wäre es im alltäglichen Leben ganz anders gewesen. Wissen wir natürlich nicht. Ich spekuliere das hier anhand von so einer ganz kurzen Sequenz. Das war aber schon tatsächlich der Gedanke, der mir als erstes in den Kopf geschossen ist und ich mir gedacht habe, vielleicht würde so ein kleinerer Cut ganz gut tun. Und auch in Bezug dazu ist mein zweiter Punkt: ich glaube, was mich auch nochmal hat zweifeln lassen, ob es da genug Abgrenzung gibt, ist, dass ich das schon auch schwierig finde, seine romantische Beziehung bis ins kleinste Detail mit seinen Eltern zu besprechen. Und ich da denken würde, dass, wenn es möglich ist, dass vielleicht FreundInnen da eine idealere Ansprechpartnerin sein könnten. Wie siehst du das?
Das sehe ich ganz genauso, weil ich finde, gerade so Sexthemen, die gehören einfach nicht in eine Eltern-Kind-Beziehung. Das ist eine Vermischung, die nicht gesund und die nicht gut ist.
Würde ich tatsächlich ähnlich sehen. Aber das wäre auch nur mein Gefühl. Ich habe da keine Daten und keine Studien zu.
Nee, das frage ich mich auch schon seit langem, weil auf der einen Seite finde ich es auch total wichtig, dass Eltern da nicht schambehaftet oder so sind und eben auch Themen angesprochen werden können. Und auf der anderen Seite denke ich, da gibt es schon auch Grenzen. Aber wo die genau liegen, dafür müssten wir echt noch mal ein bisschen in den Recherchemodus, Dina.
Ich würde dazu tatsächlich auch gerne noch mal Dr. Rieser befragen.
Die weiß das bestimmt.
Wir schreiben es auf unsere lange Liste für, wenn sie wiederkommt.
Die kommt so wieder und dann hat die so einen Fragenkatalog von 20 Seiten. Liebe ich.
Aber dann, das war's zu Laura von mir. Der Phil war ja mit einem wilden Human Design Coach unterwegs. Und ich hatte da kurz überlegt, ob ich zu Human Design was sagen will. Weil spätestens seit Julian Zietlow kennen das ja, glaube ich, schon mehrere. Und das ist schon in mehreren Köpfen. Und eigentlich möchte ich schon gerne in die Tiefe gehen und sagen, warum das völliger Unsinn ist. Franzi, bitte sag mir nicht, dass du eine Human Design Anhängerin bist.
Also Anhängerin geht definitiv zu weit, Dina. Denn wie bei all den Sachen betrachte ich das als Projektionsfläche hauptsächlich und Mittel, um zu schauen, was macht das mit einem. Aber ich weiß, welches Human Design ich habe. Ich glaube, es passt hervorragend zu mir. Und ich glaube auch zu spüren, welches Human Design du hast. Und ich möchte das rausfinden. Wir werden den Human Design Test mit dir machen, weil wenn ich jetzt auch noch richtig liege in deinem Human Design, dann raste ich aus.
Okay, ich bin froh, dass ich mir das für ein anderes Mal aufgespart habe, weil ich, wie es scheint, wird es doch ein bisschen mehr Arbeit sein. Aber schön, dass der Phil ein bisschen eine kleine Me-Time gefunden hat. Das hat ihm bestimmt auch ganz gut getan. Damit würde ich sagen, gehen wir auch schon zum Lagerfeuer über. Phil weint, das freut mich für ihn. Er lässt ein paar Emotionen zu. Sie sind danach immer noch zusammen. Ist ja auch irgendwie alles ganz niedlich. Und ich würde sagen, damit schließen wir die ab, oder? Denn wir haben ein Riesenthema vor uns. Nämlich Mond-Vivien.
Wir brauchen halt eigentlich 5 Folgen für Mond-Vivien, oder?
Franzi, das brauchen wir. Ich habe eine kurze Zusammenfassung zu den Dates.
Ja, mach mal.
Vivi sitzt auf der Mauer und redet über Mo und Mo lässt sich im Whirlpool massieren. Und das sagt für mich eigentlich schon alles aus. Das fasst alles zusammen.
Ja, und weißt du, was ich finde? Ich finde, dass der Mo ein ganz anderer Mann ist, wenn er mit der Vivien zusammen ist, versus wenn er mit der Sandra zusammen ist. Ist dir das auch aufgefallen?
Nee. Bitte erläutere das.
Ich finde, wenn er mit der Sandra zusammen ist, dann mag ich den. Das ist, ich bin in mir gespalten über den Mo, weil wenn der mit der Sandra interagiert, dann ist der einfach manchmal sogar schüchtern, viel liebevoller. Er hat Respekt vor dieser Frau, finde ich. Sagt die ganze Zeit, wie schlau sie ist. Und ich habe das Gefühl, diese Dynamik tut ihm gut, denn es ist eine Beziehung im weitesten Sinne auf Augenhöhe. Hingegen, wenn der mit der Vivien zusammen ist, dann mag ich den Mo überhaupt nicht. Weil ich habe einfach das Gefühl, dass die Passivität der Vivien oder dieses am Ende weiß der eh, dass er alles mit der machen kann, dem Mo überhaupt nicht gut tut und dass das seine schlechteste Seite an ihm hervorhebt. Und deswegen bringt er mich in einen Zwiespalt, der Mo. Ja, aber alles in allem, weil er sich ja jetzt für die Seite an sich selber entscheidet, die Vivien in ihm hervorruft oder die aus der Dynamik entsteht, natürlich als Teil seiner Persönlichkeit, für die entscheidet er sich. Und deswegen bleibe ich dann bei meinem Vivien-Urteil.
Das finde ich eine spannende Beobachtung. Ich glaube, da könntest du recht haben. Ich würde gerne zum Lagerfeuer direkt kommen, denn lass mich das kurz zusammenfassen. Ich glaube, das Wichtigste am Lagerfeuer ist ja, dass herauskommt, dass der Mo die Vivi tatsächlich mit der Anastasia betrogen hat. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Und dieses ganze Lagerfeuer, das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich konnte da kaum zuhören und kaum zusehen. Ich habe mich wirklich fremd geschämt, denn ich finde, dass der Mo sich einfach absolut unterirdisch benimmt. Und für mich ist das tatsächlich nicht mal das Schlimmste, dass er fremdgegangen ist mit der Anastasia, sondern wie der sich hier verhält und windet. Und ich habe das mal zusammengefasst, denn ich glaube, es gibt 5 Punkte, die mich daran so rasend machen.
Erzähl mir alles davon.
Nummer 1. Der bemitleidet sich die ganze Zeit selbst. Bester Beispielsatz, wie der sagt, ich hatte eine schwere Zeit in der Villa. Ich finde, er weint relativ viel rum. Das klingt nicht so abwertend, aber ich kann es nicht anders bezeichnen. Ich finde, er weint sehr viel rum, sodass man fast das Gefühl hat, eigentlich müsste jetzt jemand den Mo trösten. Und das finde ich nicht in Ordnung, denn er hat sie betrogen. Er kann jetzt sich nicht in so eine Position bringen, wo man das Gefühl hat, er müsste jetzt getröstet werden. Punkt 2. Der versucht uns hier zu verkaufen, dass das mit der Sandra Freundschaft war. Und er sagt zum Beispiel auch, da waren keine falschen Gedanken dabei.
Dina, der sagt, da waren keine intimen Gespräche. Offensichtlich eine Lüge. Keine falschen Gedanken. I don't know. Können nicht in seinen Kopf blicken, aber I doubt it. Keine Fehltritte. Ich weiß nicht, was mit diesen nächtlichen Schlafaktionen ist. Und er ist einfach eingeschlafen und sie hat ihn im Schlaf belästigt oder was? Sie ist einfach dazugekommen und er kann sich nicht erinnern? Weird.
Völlig. Also, dass der uns versucht zu verkaufen, dass das hier freundschaftlich war, das finde ich ein Witz und das finde ich auch richtig frech. Das finde ich richtig frech. Vor allem in Kombination, dass er jetzt sagt, zu seinem Betrug mit der Anastasia, ich stehe da ja auch zu. Denn jetzt tut er so, als würde er dazu stehen. Aber er steht ja erst dazu, nachdem das bei Temptation Island exposed wurde. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich...
Wahl mehr.
Ja, der hat überhaupt keine Wahl mehr. Also das ist für mich nicht, ich stehe da auch zu. Und zweitens, selbst wenn er sich jetzt frei dazu entschieden hätte, das zu gestehen, würde für mich zu etwas stehen schon auch heißen, dass man das dann halt aushält, dass man das annimmt und nicht, dass man da die
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro-Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Die ganze Zeit sitzt und das Gefühl vermittelt, als müsste man jetzt eigentlich, als wäre man selber die Person, der das am meisten wehtut und als müsste man jetzt getröstet werden. Punkt 4, was mich auch fertig gemacht hat, ne? Die Vivi fragt ihn ja auch, wieso hast du das gemacht? Wieso warst du so? Und dazu antwortet er, weil ich nicht auf dich gehört habe. Nein, also ich finde, zu so einer angemessenen Entschuldigung, zu so einer angemessenen Situation wäre, dass er, der hatte doch jetzt 2 Wochen Zeit, um über sich nachzudenken. Der hatte 2 Wochen Zeit, um über die ganze Sache nachzudenken. Und ich finde das auch schon manipulativ, muss ich sagen. Offensichtlich ist das nicht der richtige Grund, oder? Also glaube ich dem nicht. Was soll das auch bedeuten, weil ich nicht auf dich gehört habe? Aber damit versucht er ja der Vivi so ein gutes Gefühl zu geben, damit die dem verzeiht. Das finde ich echt eine schwache Nummer.
Ja, der macht sich jetzt so pseudo extra klein, ne, damit die denkt, ach, der sieht jetzt alles ein.
Ja, und dass er die jetzt so auf so ein Podest stellt und sagt, wenn ich nur auf dich gehört hätte, dann wäre das alles nicht passiert.
Ganz ehrlich, wenn er sie so respektieren würde, wie er jetzt in dem Moment tut, dann hätte er vielleicht diesen Betrug gar nicht erst gemacht, wenn er passiert wäre, die Eier in der Hose gehabt, ihr das zu sagen, mit den Konsequenzen gelebt. Mit ihr aufgearbeitet, was das für die Beziehung bedeutet, und würde nicht die ganze Zeit so eine feige Nummer daraus machen. Und dann könnte er auch dazu stehen, was zwischen ihm und Sandra da war, denn offensichtlich war das nicht freundschaftlich.
Und das ist mein Punkt 5. Ich habe das Gefühl, der hat alles überhaupt nicht eingesehen. Denn ich erinnere mich ja noch am Anfang daran, wie der gesagt hat über die Anastasia, wieso sollte ich mich denn von der Anastasia fernhalten? Und jetzt im Rückblick darauf, dass er die tatsächlich betrogen hat, fände ich das richtig mies. Und der zweite Punkt, warum ich denke, dass er nichts verstanden hat, ist, dass der ja jetzt bei der Sandra, wie du schon gesagt hast, schon wieder nicht dazu steht. Also der versucht wieder, sich da irgendwie rauszuwinden und das zu verschleiern. Ähnlich wie auch bei diesem Kuss, der anscheinend beim Feiern mal gefallen ist, als sie Vivian nicht dabei war.
Ja, warum redet eigentlich niemand mehr von diesem Kuss?
Das frage ich mich auch. Und Franzi, wenn das nicht, als ob das nicht alles schon schlimm genug wäre, es wird noch schlimmer dadurch, dass Vivian den Mann einfach verzeiht. Oder einfach verzeiht kann man es vielleicht nicht nennen, Aber erstmal tut es mir total leid, denn es ist ja einer der vulnerabelsten Momente wahrscheinlich, den man hat, wenn dein Freund dir sagt, dass er dich betrogen hat. Und dann musst du das vor, ich weiß nicht, wie viele Leute da zugucken, aber nicht unerhebliche Anzahl von Menschen, auf jeden Fall Tausende, gucken die dann dabei zu. Und ich kann das total verstehen, dass Vivian da sitzt und sagt, ich kann nicht mal heulen, weil ich so sauer bin. Verstehe ich absolut. Und ich kann nicht fassen, dass die da keinen Schlussstrich zieht und nicht sagt, hör mal, ich bin raus. Und ich wäre wirklich gern dabei gewesen, wie das an dem Abend zwischen den beiden noch weiterging.
Ich auch. Und ich kann es kaum erwarten, dass wir auch darüber sprechen, wie es noch weitergegangen ist.
Das Wiedersehen. Bevor wir aber zum Wiedersehen kommen, habe ich noch ein anderes Highlight für uns alle mitgebracht. Und zwar ist das ja jetzt hier die letzte reguläre Folge von Temptation Island. Und ich möchte die abschließen mit einer meiner liebsten Theorien und einem Artikel, der diese Theorie benutzt, um zu ergründen, welche Art von Männern er betrügt. Das ist ein Paper aus dem Jahr 2024, also noch ganz frisch, ich glaube von April, und ist von Huang, Wang und Teng und das ist im Journal of Sex Research erschienen. Und es geht hier um die Frage, betrügen Sexisten eher ihre Frauen?
Endlich erzählst du uns von diesem Paper. Kleiner Insider für diese Kohorte. Wir wollten über dieses Thema schon sehr, sehr lange sprechen.
Aber halt dadurch, dass das so schön ist, wollte ich mir das die ganze Zeit aufsparen. Hab mir gedacht, ach, heute ist noch nicht der Tag. Aber jetzt ist Temptation schon fast zu Ende. Jetzt müssen wir es raushauen. Aber wir müssen natürlich erstmal klären, was ist überhaupt Sexismus und wer ist ein Sexist? Und ich würde euch bitten, einen kurzen Moment zu nehmen und kurz drüber nachzudenken, was euch als erstes in den Kopf schießt, wenn ihr an sexistische Aussagen denkt. Was wäre so ein typisches Beispiel?
Soll ich eins nennen?
Franzi, das wäre meine nächste Frage gewesen. Bitte nenn uns mal ein Beispiel.
Ich würde sagen, so Aussagen wie, eigentlich wollen Frauen nur an die Macht und Männer unterdrücken.
Das ist auf jeden Fall ein ganz typisches Beispiel. Andere typische Beispiele, vielleicht ist auch eins von euch dabei, ist sowas wie, Frauen übertreiben mit ihren Problemen. Wenn Frauen verlieren, behaupten sie immer, sie wären diskriminiert worden. Sobald es eine Frau es schafft, einen Mann an sich zu binden, hält sie ihn an einer ganz kurzen Leine. Und ja, Frauen wollen Macht erlangen, um Männer zu kontrollieren. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten von euch auch an so Beispiele gedacht haben, wie diese, so Aussagen, die Frauen abwerten und ihnen halt so feindselig gegenüberstehen. Und genau darum geht es ja bei Diskriminierung ganz oft. Eine Gruppe wird abgewertet. Im Rassismus werden halt Menschen aufgrund ihres, in Anführungszeichen, anderen Aussehens abgewertet. Im Antisemitismus werden jüdische Menschen abgewertet und ausgegrenzt und in der Feindseligkeit gegenüber Menschen und der LGBTQI-Plus-Community werden Menschen aufgrund ihrer Geschlechteridentität oder ihrer sexuellen Orientierung abgewertet. Und Sexismus hat aber eine Besonderheit gegenüber diesen anderen Diskriminierungsformen, denn Sexismus ist auf den ersten Blick nicht immer abwertend. Denn im Vergleich mit anderen Diskriminierungsformen ist das Ziel von Sexismus ja nicht, Frauen auszulöschen, so es vielleicht beim Rassismus der Fall ist, sondern sie an dem Ort zu halten, wo sie dem Patriarchat am meisten nutzen. Denn wenn Sexismus nur feindselig wäre, dann hätten Frauen wahrscheinlich schon längst sich viel mehr aufgelehnt, zusammengeschlossen und eine größere Revolution gestartet, eine noch größere als jetzt.
Also eigentlich genau das, was wir hier mit der Kohorte immer wollen.
Ganz genau. Aber Sexismus, der ist halt eben nicht nur feindselig, sondern der hat auch, in Anführungszeichen, eine wohlwollende Komponente. Und die Idee geht auf jeden Fall auf Simone de Beauvoir schon zurück. Und in der Psychologie haben diese Grundidee Peter Glick und Susan Fiske in der Ambivalent Sexism Theorie zusammengefasst, also der Theorie des ambivalenten Sexismus.
Ich würde sagen, eins der Herzstücke deiner und meiner Forschung, oder?
Absolut. In der Theorie geht es darum, dass Sexismus zwei Komponenten hat, nämlich einmal hostilen Sexismus, also feindseligen Sexismus, und einmal wohlwollenden Sexismus. Und die funktionieren im Tandem, um traditionelle Geschlechterrollen aufrechtzuerhalten, das Patriarchat zu stärken und Frauen in einer untergeordneten Rolle zu halten. Und wir haben einmal den feindseligen Sexismus. Da fallen viele der Beispiele rein, die wir gerade genannt haben. Und das sind halt klare, misogyne Aussagen, die Frauen abwerten. Und zwar genau die Frauen, die sich aus ihrer traditionellen, untergeordneten Rolle herausbewegen. Und der wertet halt Frauen vor allem ab als inkompetent, unintelligent, überemotional und auch so sexuell manipulativ.
Hysterisch.
Und auf der anderen Seite haben wir dann halt den wohlwollenden Sexismus, der Frauen dafür belohnt und aufwertet, wenn die in ihren traditionellen Rollen bleiben. Beispielaussagen wären dann halt zum Beispiel sowas wie: Frauen sind moralischer als Männer, Frauen sollten von Männern beschützt werden, Männer sind ohne ihre Frauen nicht komplett, Männer sollten sich selbst für ihre Frauen opfern und sie umsorgen, Männer sollten Frauen auf ein Podest stellen, Frauen haben eine Reinheit an sich, die Männern einfach fehlt.
Das ist eigentlich genau das, was ich immer meine, wenn ich hier rede von dem Mutter-Maria-Komplex.
Ganz genau. Und auf den ersten Blick erscheinen diese wohlwollenden sexistischen Aussagen ja erstmal gar nicht gefährlich, sondern toll und schmeichelhaft und vielleicht auch wie Aussagen, die von jemandem kommen, der Frauen ganz besonders wertschätzt. Aber das ist nämlich so nicht. Überhaupt nicht. Denn auch diese in Anführungszeichen wohlwollenden Aussagen sorgen dafür, dass traditionelle Geschlechterrollen bestehen bleiben. Denn die implizieren ja auch, dass Frauen schwächer sind, für die Rolle der Mutter und fürs Kümmern gemacht sind und sich davon auf keinen Fall wegbewegen sollten. Und dass die Qualität, die wir an Frauen schätzen sollten, vor allem Reinheit ist. Und Frauen, die halt in diese traditionellen Geschlechterrollen passen, die werden augenscheinlich beschützt und belohnt durch diesen wohlwollenden Sexismus. Und Frauen, die aus Geschlechterrollen ausbrechen, die werden durch hostilen Sexismus abgestraft. Und mit der Information im Hintergrund überrascht es euch sicherlich auch nicht, dass halt diese beiden Sexismusformen hochgradig korreliert sind. Also das heißt, eine Person, die wohlwollenden sexistischen Aussagen zustimmt, stimmt genauso feindseligen sexistischen Aussagen zu. Und ich finde, ein ganz tolles Beispiel ist immer die AfD. Das ist ja eine Partei, die in sich diese beiden Sachen ganz stark vereint. Denn die sind einerseits so feindselig sexistisch gegenüber Frauen, die nicht in traditionelle Geschlechterrollen passen. Und andererseits die Frauen, die in traditionelle Geschlechterrollen passen, die stellen die auf einen ganz klaren, wunderschönen Podest. Ich würde am liebsten euch noch so viel darüber erzählen, über diese Theorie. Und das werden wir auch noch machen. Es gibt ganz viele spannende Anekdoten und Komponenten dazu auch noch. Das war jetzt hier eine ganz kurze Zusammenfassung. Es wird in diesem Podcast noch ganz oft darum gehen. Es ist tatsächlich eine meiner Lieblingstheorien und ich glaube auch einer von Franzis Lieblingstheorien.
Definitiv, weil für mich persönlich war das ein krasser Aha-Moment, als ich verstanden habe, dass ein Mann, der mir unbedingt die Tür aufhalten will und unbedingt beim ersten Date bezahlen will, wahrscheinlich doch nicht so weit weg von diesem Feindseligen ist und diesem Frauen, die sich dagegen aufbauschen, dass ich denen die Tür aufhalte, die müssen wir bestrafen. Es war ein krasser Aha-Moment.
Und ich finde, die Theorie erklärt einfach so perfekt, wie das Patriarchat funktioniert und warum das auch nach so vielen Jahren immer noch aufrecht steht.
Absolut.
Und auch immer noch so viele Befürworter, aber auch so viele BefürworterInnen hat.
Ganz genau. Ich habe in vielen FreundInnenkreisen, vor allen Dingen vor ein paar Jahren, inzwischen habe ich schon das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür ein bisschen steigt, aber immer wieder darüber diskutiert, warum oder dass ich finde, dass es eben nicht so ist, dass ein Mann vor mir das Restaurant betreten muss, um abzuchecken, ob es sicher ist. Das ist sowas, was ich noch von meinem Opa zum Beispiel gelernt habe. Oder dass ein Mann unbedingt das erste Date bezahlen muss, und ansonsten ist er eh gegessen.
Ich habe tatsächlich von einer meiner jüngsten Freundinnen, die ist jetzt 24, habe ich neulich aber eine ganz tolle Theorie gehört, warum Männer doch beim ersten Date bezahlen müssen. Die werde ich zu einem anderen Zeitpunkt mal mit dir teilen. Ich fand die wirklich mindblown.
Ich habe das Gefühl, es hat was mit dem Gender Pay Gap zu tun. Liege ich da richtig?
Auch. Es war eine ganz hervorragende Theorie. Wir schreiben es auf die Liste. Es wird kommen. Ich fand es hervorragend.
Okay, geil. Okay, pay me.
Aber jetzt ist erstmal zurück zur Studie, denn die hatte ja eine ganz spannende Frage, nämlich: Gehen Sexisten eher fremd? Und die AutorInnen, die haben insgesamt 3 Studien gemacht. Ich fasse für euch mal die Highlights zusammen. Was finden die? Erstens, ja, je sexistischer Männer waren, desto eher gingen sie fremd. Und das gilt für wohlwollenden und feindseligen Sexismus gleichermaßen.
Wahnsinn.
Dieses Hauptergebnis ließ sich in der Studie durch Macht erklären und die Wichtigkeit, die Männern Macht in einer Beziehung zumessen. Denn je sexistischer Männer waren, desto mehr war ihnen Macht in ihrer Beziehung wichtig, in ihren romantischen Beziehungen wichtig. Und je wichtiger Macht war, desto wahrscheinlicher gingen sie fremd. Und dann in der dritten Studie haben die auch noch Frauen gefragt, dass Frauen denken, wer eher fremd geht. Und tatsächlich denken Frauen, dass die feindseligen Sexisten eher fremd gehen, also die Frauen abwerten. Aber die denken auch, dass die wohlwollenden Sexisten die guten Männer sind und dass die weniger fremd gehen. Und tatsächlich dachten Frauen, dass die Fremdgerate zwischen wohlwollenden Sexisten und Männern, die keine Sexisten waren, dass die gleich wäre. Krass. Franzi, das hat mich so an eine Studie erinnert, die du uns vor ein paar Wochen auch vorgestellt hast, in der Folge Schuldig oder Unschuldig, wo es halt darum geht, dass vor allem die Männer gewalttätig werden, die so toxisch maskulin sind und die sich darüber definieren, dass sie der Beschützer der Familie sind. Und ich glaube, das führt mich echt zu dem Schluss, die traditionellen Männer, das sind echt die Schlimmsten, ne? Denn Frauen lassen sich auf die ein, weil die denken, dass sie bei denen sicher sind, dass sie sie beschützen werden und ihnen treu sind. Aber die Wissenschaft, die zeigt ein anderes Bild. Dass nämlich bei diesen Männern eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Partnerschaftsgewalt und Betrug besteht. Ich will hier kurz betonen, Wahrscheinlichkeit, das heißt nicht alle.
Aber ist ein sehr wichtiger Befund, weil das zeigt uns, dass diese Annahme, dass Männer, die traditionelle Geschlechterbilder verinnerlicht haben, uns beschützen und uns nur wohlgesonnen gegenüberstehen, weil sie uns vielleicht die fucking Türe öffnen oder whatever, am Ende doch ihr eigenes Interesse vertreten.
Absolut. Also zusammengefasst, was lernen wir heraus? Wenn man es mit einem Sexisten zu tun hat, sollte man hellhörig werden. Generell sowieso. Ich denke, man sollte die absolut nicht daten. Aber gerade wenn es um Fremdgehen geht, denke ich, man sollte da besonders wachsam sein und sich nicht blenden lassen von diesem vordergründigen, traditionellen Bild, was Frauen auf so ein Podest stellt und was uns das Gefühl gibt, dass wir es mit besonders guten Männern zu tun haben. Und ich finde, mit dem Wissen, dass Sexisten eher fremdgehen, gehen wir auch in die nächste Folge und ins Wiedersehen von Temptation Island.
Dina, ich bin noch kein Buddha nach dieser Folge und ich freue mich, dass wir das Wiedersehen haben, um mich doch noch vielleicht in das Zen zu bringen. Weil im Moment bin ich einfach noch wütend.
Ich glaube, beim Wiedersehen wird es nicht besser. Denn wir besprechen nicht nur das Wiedersehen, sondern auch die YouTube-Interviews mit Calvin Klein, dem Gesicht von Temptation Island.
Scheiße.
Bis dahin. Ich habe vor ein paar Folgen, habe ich schon mal den Leuten erzählt, dass als ich noch Studentin war, dass ich nie diese Bewertungen gemacht habe, weil am Ende von einem Kurs wird man ja immer gefragt, wie bewertest du diesen Kurs, wie bewertest du die Dozentin und so weiter und so fort. Habe ich nie ausgefüllt, weil ich dachte, das juckt doch eh niemanden. Und dann, als ich selber auf der anderen Seite war und auf einmal selber einen Kurs gegeben habe, ist mir erstmal aufgefallen, wie unfassbar wichtig das war. Denn ich glaube, die meisten ProfessorInnen und DozentInnen, die sagen das nicht, aber es ist so unfassbar wichtig. Also ich weiß noch, dass wir, sobald diese studierenden Bewertungen rauskamen, dass die Leute über die Flure gerannt sind und gesagt haben, die Bewertungen sind da. Und wir alle sofort geklickt haben, um zu gucken, wie haben wir wohl abgeschnitten. Ich glaube, das ist Studierenden gar nicht so klar. Es wird einem erst klar, wenn man auf der anderen Seite ist. Und ganz genauso ist es tatsächlich beim Podcast. Denn bevor wir einen Podcast gestartet haben, habe ich nie einen anderen Podcast bewertet, weil ich immer dachte, ach, das juckt doch eh keinen. Und jetzt, wo wir einen eigenen Podcast haben, fällt mir erstmal auf, wie wichtig die Bewertungen sind. Und deswegen würde ich euch gerne fragen, wenn ihr uns unterstützen wollt, es würde uns so sehr helfen, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt, wenn ihr uns einen Kommentar bei Spotify schreibt oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, wenn ihr uns einen Daumen nach oben bei Podimo gebt und unbedingt überall auf Abonnieren klickt und die Glocke aktiviert, wenn ihr uns auch unbedingt auf Instagram und TikTok folgt, um keine Datenanalyse und keine psychologischen Hintergrundinfos zu verpassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal und schließen dann endlich final Temptation Island ab.
Dina, ich freue mich auf das Wiedersehen. Ich glaube, das wird richtig krass.
Das denke ich auch. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.